Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Die Hauptperson hat derzeit Winterpause. Der Gartenschläfer verbringt mehr als die Hälfte des Jahres im Winterschlaf. Doch auch im Sommer bekommt man ihn kaum zu Gesicht. Das Tier ist weit überwiegend nachtaktiv. Weil die Zahl der Gartenschläfer drastisch sinkt, wollen Naturschützer und Wissenschaftler mit Bürgerhilfe aktiv werden. Mehr dazu gleich im Interview mit Sven Büchner von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Anschließend geht es um klimaverträgliche Rechenzentren im hohen Norden Europas. Wir berichten über neue Fahrzeuge, die die Normen für Stickoxide reißen, und wir ziehen eine Bilanz des Verpackungsregisters, das seit einem Jahr existiert. Und im Verbrauchertipp geht es schließlich um Tätowierungen, die nicht mehr gefallen. Wir sagen Ihnen, wie sie wieder loswerden können. Es gibt viele Tiere, die seltener werden. Oft kennt man die Ursachen. Lebensräume schwinden, der Bedarf an Flächen für Häuser, Straßen und Äcker sorgt dafür, dass die Natur knapp wird. Seltener geworden ist auch der Gartenschläfer. Das ist ein Tier, das die meisten von Ihnen vermutlich noch nicht gesehen haben, weil es eher zurückgezogen lebt. Der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, will zusammen mit der Senckenberg-Gesellschaft und der Justus-Liebig-Universität Gießen der Frage auf den Grund gehen, warum der Gartenschläfer seltener wird. Am Telefon begrüße ich Sven Büchner von der Uni Gießen. Guten Tag, Herr Büchner.
Guten Tag, Herr Ehring.
Herr Büchner, zunächst mal, woran erkenne ich einen Gartenschläfer und wo habe ich Chancen, ihn zu finden?
Der Gartenschläfer ist der kleine Bruder des Siebenschläfer und er ist sehr leicht erkennbar über eine schwarze Maske über die Augen. Wie eine Zorro-Maske zieht sich das über sein Gesicht. Ein leicht buschig behaarter Schwanz mit einer weißen Endquaste kennzeichnet ihn eigentlich unverwechselbar.
Von der Größe her ungefähr wie eine Maus, wie eine Ratte?
Kleiner als eine Ratte und etwas größer als die Hausmaus.
Wie haben sich die Bestände denn entwickelt? Das macht Ihnen ja wohl Sorgen.
In der Tat macht uns das große Sorgen. Das ist das Säugetier mit dem größten Arealverlust in den letzten Jahren. Wir haben Angaben, die uns zeigen, dass etwa die Hälfte seines Verbreitungsgebietes innerhalb der letzten 30 Jahre verloren gegangen ist. Und die Schrumpfung geht im Nordosten seines Verbreitungsgebietes in Europa los und ist sehr, sehr erheblich in ganz kurzer Zeit.
Gibt es denn bestimmte Areale, aus denen der Gartenschläfer verschwindet?
Also die letzten Nachweise in Finnland liegen Ende der 80er Jahre. Im gesamten Baltikum ist er vermutlich verschwunden. Genau wissen wir es nicht, aber es ist sehr, sehr harte Fakten, die dafür sprechen. In Russland Rückgang, in Polen erloschen, in der Slowakei erloschen. Das am stärksten bedrohte Säugetier in Tschechien und auch in Sachsen zum Beispiel 2006 die letzte Sichtung, seitdem erloschen.
Aber es ist offenbar schwierig herauszufinden, warum er verschwindet.
Und genau das ist das, was uns die großen Sorgen bereitet. Wir können im Augenblick nicht sagen, warum das Tier so drastisch zurückgeht und gleichzeitig in einigen Regionen entlang des Rheins, in Wiesbaden zum Beispiel oder in Köln-Bonn, staunen die Menschen, wenn wir sagen, der Gartenschläfer ist selten, weil da ist er in der Tat noch sehr, sehr häufig.
Haben Sie denn Ideen, woran es liegen könnte? Es gab ja am Anfang die üblichen Verdächtigen Biotopverlust und so genannt.
Leider nein, weil dieser Rückzug zum Beispiel in der Fläche in Sachsen schon Ende des 19. Jahrhunderts begonnen hat und auch in Polen in den 50er Jahren schon abgelaufen ist. Und wir können uns das in der Tat am Augenblick überhaupt nicht erklären.
Nun planen Sie ja ein Projekt, um da auch Ergebnisse zu bekommen. Wie soll das ablaufen? Wie kann man den Gartenschläfer finden und erfassen?
Ja, das Projekt hat schon begonnen und der erste Teil ist natürlich erstmal zu klären, wo kommt er denn überhaupt noch vor? Solange wir diese Daten nicht genau haben für Deutschland, machen sich die nächsten Fragen fast überflüssig. Und ein Weg ist Beobachtungen, die Menschen haben aus ihrem Garten oder aus ihrer Umgebung, aus Nistkästen, dass die uns das mitteilen und das funktioniert in der Tat schon hervorragend.
Wie finde ich denn einen Gartenschläfer in meinem Garten?
In den Bereichen, wo er siedlungsnah vorkommt, wir haben beim Gartenschläfer ja ganz eigenartig unterschiedliche Lebensräume. Einmal ganz oben auf dem Brocken im Fichtelgebirge im Bayerischen Wald, in den dunklen Fichtenwäldern mit Blockschutthalden und dann gleichzeitig wieder in ganz, ganz warmen Regionen, in Weinbergen, in Gärten, in den Städten. Und in den Städten, in den Siedlungen bekommen die Menschen den schon mit, weil er plündert dann gerne auch mal das reife Obst. Und dabei lässt er sich beobachten am Futterhaus. Wenn man dann noch ein Foto dabei hat, kann man den eindeutig bestimmen.
Aber man müsste sich dann nachts auf die Lauer legen.
Die sind in der Dämmerung aktiv, beginnen ihre Aktion in der Dämmerung und dann in die Nacht rein. Aber erstaunlicherweise, die heutige Technik macht es möglich, auch Fotos in der Dämmerung aufzunehmen, die sehr, sehr scharf sind und gut bestimmbare Ergebnisse bringen.
Wenn ich meinen Garten oder meine Wiese für den Gartenschläfer attraktiv machen will, wie kann ich ihm helfen?
In der Tat wissen wir das nicht so genau, aber eine große Vielfalt ist immer gut. Unterschiedliche Sträucher, viele Früchte sind wesentlich für ihn. Und eine ganz einfache Maßnahme ist, seine Regentonne im Garten abzudecken, damit er und andere Tiere im Garten nicht ertrinken da drin.
Sven Büchner war das von der Universität Gießen. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen für das Interesse.
Seit 50 Jahren gibt es das Internet. Am 29. Oktober 1969 gelang zum ersten Mal der Datenaustausch zwischen Rechnern mit unterschiedlichen Betriebssystemen und das gilt seitdem als der Geburtstag des Internets. Allerdings begann es mit einem Rechnerabsturz. Nach den ersten zwei Buchstaben des Wortes Login war erst einmal Schluss, doch dann klappte es am Ende doch. Das Internet hat seitdem bekanntlich die Art revolutioniert, wie wir Informationen austauschen und die Datenverarbeitung schluckt inzwischen jede Menge Energie. Vor allem die Kühlung von Rechenzentren ist aufwendig und hier kann die Wahl eines geeigneten Ortes dazu beitragen, dass der Energieaufwand sich in Grenzen hält. Immer mehr Internetunternehmen setzen auf Skandinavien als Standort, Katharina Kaufmann berichtet.
Nordeuropäische Länder bieten für klimaneutrale Rechenzentren gute Standorte. Hier ist günstige, umweltfreundliche Energie verfügbar und die Witterungsbedingungen lassen sich für die Kühlung der Anlagen nutzen. Das ist selbst an den großen Internetkonzernen nicht vorbeigegangen. Egal ob Facebook oder Apple, sie alle haben in den vergangenen Jahren Standorte in nordischen Ländern gewählt, um ihre Datenzentren klimaneutral gestalten zu können. Der Internetriese Google hat erst in diesem Jahr angekündigt, in ein zweites Zentrum in Finnland investieren zu wollen. 600 Millionen Euro sollen in ein Rechenzentrum im finnischen Hamina fließen. Eine Investition, von der Google Senior Director Joe Carver sogleich online jedermann wissen ließ. Klaviermusik inklusive. Wir pumpen Meerwasser direkt aus dem finnischen Meerbusen. Das Wasser läuft über eine Leitung durch Wärmetauscher. Durch direkte Wärmeübertragung wird die von den Servern im Rechenzentrum erzeugte Hitze abgeleitet. Danach wird das aufgewärmte Meerwasser in einem Kühlgebäude mit frischem Meerwasser gemischt. Wenn das Wasser wieder zurück ins Meer geleitet wird, hat es eine ähnliche Temperatur wie das ursprünglich abgepumpte Wasser. Auf diese Weise reduzieren wir die Auswirkungen auf die Umwelt auf ein Minimum. Finnlands Ministerpräsident Antti Rinne setzte das Thema der digitalen Nachhaltigkeit im Juli dieses Jahres sogar auf die Tagesordnung des Europäischen Parlaments. In seiner Rede zum Beginn der finnischen EU-Ratspräsidentschaft wies er auf die Bereitschaft der skandinavischen Länder hin, zur Klimaneutralität im Bereich der Digitalität beizutragen. Finnland kann einen Einfluss auf die Zukunft Europas ausüben. Diese Zukunft sollte vor allem nachhaltig sein. Wir glauben, ein nachhaltiges Europa führt zu einer nachhaltigen Zukunft. Finnlands Priorität während seiner EU-Ratspräsidentschaft ist es, Europas Position als globaler Anführer beim Thema Klimaschutz zu stärken. Schwedens Digitalminister Anders Ygeman appellierte jüngst auch an jeden privaten Internetnutzer, darauf zu achten, dass der Server seines Anbieters in Skandinavien steht. Dann gäbe es auch keinen Grund für die sogenannte Stream-Scham, denn der Energieeinsatz beispielsweise in schwedischen Datenzentren verursache praktisch kein CO2. Ygeman ist stolz auf die Vorreiterrolle der skandinavischen Länder in dem Bereich. Wir müssen gute Forschung betreiben und dafür sorgen, dass wir unsere Kompetenz auf diesem Gebiet noch steigern. Dazu brauchen wir noch mehr tüchtige Ingenieure, die auf Digitalisierung spezialisiert sind. Ein Beispiel aus dem Nachbarland Norwegen ist das klimaneutrale Rechenzentrum in Jukan, etwa 180 Kilometer westlich von Oslo. Genutzt wird es vom deutschen Automobilhersteller Volkswagen. Das Rechenzentrum wird zu 100% mit Strom aus Wasserkraft betrieben. Stolz verkündet Mario Müller von der Volkswagen Group in einem Video des VW-Hauskanals.
Das Besondere an dem Rechenzentrum hier in Norwegen ist, dass die Energie, die wir benötigen zum Betrieb der Rechner, aus Wasserkraft zur Verfügung gestellt wird und somit CO2-neutral ist.
Auch in Island betreibt VW bereits ein klimaneutrales Datenzentrum. Durch das Zentrum dort werden dem Automobilhersteller zufolge jährlich etwa 6.200 Tonnen CO2 eingespart.
Ein Beitrag von Katharina Kaufmann. Und zwischendurch eine Meldung: Deutschland erreicht seine für 2020 ausgegebenen Klimaziele laut Berechnungen für die Umweltorganisation Greenpeace frühestens im Jahr 2025. Auch mit den jüngst beschlossenen Maßnahmen des Klimapakets werde der deutsche CO2-Ausstoß erst dann um 40% niedriger ausfallen als 1990, wie aus der Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, im Auftrag von Greenpeace hervorgeht. Die Autoren hatten den Angaben zufolge die Auswirkungen des Klimapakets in einer groben Abschätzung untersucht. Vor über 4 Jahren flog auf, dass der Volkswagen-Konzern Dieselfahrzeuge mit einer Software ausstattete, die die Abgasreinigung im normalen Fahrbetrieb ausschaltete, um den Behörden auf dem Prüfstand eine Einhaltung der Grenzwerte vorzutäuschen. Bekannt wurde der Betrug zunächst in den USA, doch auch in Europa und in Deutschland wurden schnell manipulierte Autos gefunden. Die betreffenden Fahrzeuge sind weiter auf deutschen Straßen unterwegs und immer wieder werden Umweltschützer bei neuen Modellen fündig, nicht etwa das zuständige Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. So auch heute. Die Deutsche Umwelthilfe präsentierte ein knappes Dutzend neue Funde. Anja Nils sagt Ihnen, um welche Fahrzeuge und Hersteller es geht.
Es geht unter anderem um Mercedes, Audi, VW und Porsche. Gut 130 Autos der Schadstoffklassen Euro 5 und 6 hat die Deutsche Umwelthilfe auf einer Teststrecke in Berlin und im Umland getestet, bestehend aus Autobahn, Landstraße und Stadtverkehr. Die Ergebnisse seien verheerend gewesen, so Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe. Der Porsche Cayenne sei zum Beispiel das schmutzigste Auto, das sie jemals gemessen haben. Im realen Fahrbetrieb liege der Stickoxidausstoß fast 12-mal so hoch wie der Grenzwert es vorschreibt.
Was besonders perfide bei Porsche ist, sie haben eine Zeitschaltuhr wie Fiat verbaut. Das heißt, nach 1100 Sekunden, nicht einmal 20 Minuten, das ist der Labortest, beziehungsweise nach 3000 Sekunden der Straßentest, wird die Abschalteinrichtung aktiviert und Porsche begründet das mit dem Argument, die durchschnittliche Fahrzeit mit dem Pkw sei ja unter 3000 Sekunden, deswegen dürfte man das.
Einen Rückrufbescheid für dieses Fahrzeug gäbe es nicht, obwohl dem Kraftfahrzeugbundesamt das Problem seit mehreren Jahren bekannt sei, so Resch. Auch nach dem Aufdecken des Skandals um illegale Abschalteinrichtungen für die Kraftstoffreinigung bei Dieselautos vor 4 Jahren seien immer noch betrügerische Fahrzeuge verkauft worden, auch von VW, so Resch.
Die Bundesregierung hat vor 4 Jahren versucht, den Dieselabgasskandal auf VW und auch auf Euro 5 zu begrenzen. Wir hatten seinerzeit gesagt, nein, es sind alle Autohersteller, es sind alle Dieselhersteller und es sind auch Euro 6 Fahrzeuge betroffen.
Das scheint der neue Test nun zu belegen. Ein Audi Q7 mit Euro 6 überschreite bereits im Normalmodus die Grenzwerte um ungefähr das Doppelte. Richtig katastrophal werde es aber dann, wenn der Fahrer in den Sportmodus schaltet, sagt Automobilexperte Axel Friedrich, der die Tests durchgeführt hat.
Ja, und wir wissen eben, dass die meisten Menschen bei solchen hochmotorisierten Fahrzeugen nicht gerade im Eco-Modus unterwegs sind. Wenn ich den auf den Sportmodus umschalte vom Normalmodus, dann gehen die Emissionen von 140 Emissionen hoch auf 650. Weil einfach die Übersetzung geändert worden ist und da läuft ein anderer Modus. Das heißt, das, was normal nicht gemessen wird auf dem Prüfstand, kann man wieder sehen. Hier wird wieder massiv betrogen.
Auch ein Euro 6 B-Klasse Mercedes, der sogar bereits ein von den Autoherstellern propagiertes Software-Update zur Verringerung des Schadstoffausstoßes hinter sich hat, emittierte 4-mal so viel Stickoxid wie zulässig. Das Software-Update konnte diesen Wert gerade mal um 4% verbessern. Lächerlich, findet Jürgen Resch.
Die Software-Updates können bei sommerlichen Temperaturen bei manchen Fahrzeugen tatsächlich 25% Verbesserungen bringen. Allerdings bei einer durchschnittlichen Überschreitung von 500-600% ist es einfach zu wenig. Besonders fatal wird es aber jetzt im Winterhalbjahr. Da bringen Software-Updates nichts. Sie erhöhen zum Teil die Emissionen am Dieselabgasgift Stickstoffoxid.
Und sie führen zu einem erhöhten Verbrauch, ergänzt Axel Friedrich.
Wenn Sie einen bestehenden Motor haben, haben Sie nur ganz geringe Möglichkeiten, was zu verändern. Denn wenn das eine nach unten schieben, geht das andere eben noch hoch. Das heißt, wenn Sie NOx mindern, Stickoxide mindern, kriegen Sie mehr Partikelemissionen. Was dann wegen der häufigen Regeneration eben zu mehr Verbrauch führt. Das kann man nicht vermeiden, das kann man nicht verhindern.
Nötig seien also endlich wirksame Abgasreinigungen mittels Hardware-Nachrüstung, fordert Jürgen Resch.
Wir brauchen einfach eine neue Abgasreinigung, die von den Herstellern eingebaut wird. Das ist zwischenzeitlich nicht nur technisch als möglich nachgewiesen worden. Die entsprechenden Zulassungsbestimmungen für die Nachrüstsysteme sind erlassen und die Systeme gibt es am Markt. Das heißt, die Hersteller können, wenn sie wollen, sofort damit beginnen, die Fahrzeuge wirksam sauber zu machen, und das fordern wir.
Bereits im November letzten Jahres habe zum Beispiel Porsche zugesagt, einen Rückruf manipulierter Fahrzeuge zu prüfen. Eine Antwort stehe noch aus. Die Bundesregierung müsse jetzt endlich handeln und die Autohersteller zu Nachrüstungen verpflichten.
Anja Nels berichtete über neue Messungen der deutschen Umwelthilfe zum Ausstoß von Stickoxiden aus Dieselfahrzeugen. Meist wandern sie nach einmaligem Gebrauch auf den Müll. Verpackungen, oft aus Plastik oder Verbundmaterialien, schützen Lebensmittel, Elektronik oder Kleidung. Damit sie anschließend wenigstens recycelt werden können, gibt es duale Systeme und seit einem Jahr ein nationales Verpackungsregister. Das soll unter anderem dafür sorgen, dass die Anbieter von Verpackungen wenigstens ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Heute wurde Bilanz gezogen, und zwar in Berlin. Dieter Nürnberger, wie fällt sie aus?
Georg Ehring, nicht nur für das Verpackungsregister wurde heute nach gut 10 Monaten Bilanz gezogen, auch das reformierte Verpackungsgesetz trat ja zum Jahresanfang in Kraft. Und vor die Presse getreten sind am Vormittag 2 Akteure, nämlich die zentrale Stelle Verpackungsregister und auch das Umweltbundesamt, welches die Fachaufsicht darüber innehat. Es ist so, dass sich die Hersteller und Inverkehrbringer von Verpackungen seit Januar registrieren müssen. Dadurch sollen natürlich möglichst alle erfasst werden. Die Vorgängerregelung ließ da doch einige Schlupflöcher offen und die scheinen nun doch weniger zu werden. Denn 170.000 Unternehmen haben sich registriert und das bedeutet eine Verdreifachung im Vergleich zu 2016. Damit ist Maria Krautsberger, die Präsidentin des Umweltbundesamtes Uber, auch erst einmal zufrieden. Doch ausreichend sei es noch nicht.
Es sind ja auch sehr kleine Hersteller. Ich nenne mal den Imker, der seinen Honig produziert. Der fällt im Prinzip auch darunter. Die größeren Hersteller sind sicherlich dabei. Dennoch nicht alle. Und da bietet das System aber Möglichkeiten, hier nachzujustieren. Einmal über die Vollzugsbehörden, die hier ihre Aufgaben erfüllen müssen. Und man kann halt auch im Register nachschauen, ob der Konkurrent dort schon registriert ist. Auch das kann ja helfen. Deswegen ist es auch so dringend, dass jetzt möglichst mehr noch hinzukommen, als das heute der Fall ist.
Und gerade dadurch, dass das Verpackungsregister von Kunden und Herstellern eben eingesehen werden kann im Internet, will man künftig auch jene dingfest machen, die sich übrigens noch nicht beteiligen. Denn die Kosten für eine bessere Kreislaufwirtschaft sollen ja von allen Verpackungsherstellern nach ihren in Verkehr gebrachten Verpackungsmengen beurteilt und getragen werden. Und das Ordnungsrecht bietet auch Sanktionsmöglichkeiten. 200.000 Euro und Gewinnabschöpfung wurden heute hier in Berlin genannt. Ein anderes Ziel des Gesetzes ist es, künftig auch mehr Verpackungen herzustellen, die einen gewissen Anteil an Rezyklaten, also an recycelten Grundmaterial enthalten. Diese Entwicklung hat begonnen, ist aber noch deutlich ausbaufähig, sagt Gunda Rachut vom Vorstand der zentralen Stelle Verpackungsregister.
Derzeit gibt es nur einen einzigen Kunststoff, der dafür zugelassen ist, das ist PET in den Getränkeflaschen. Das muss auch aus einer Lebensmittelverpackung kommen. Das heißt, derzeit gibt es nur die Rezyklate aus dem Pfandsystem, die wieder in Lebensmittelverpackungen eingesetzt werden können. Es gibt allerdings schon Entwicklungen, weil es geht immer um den Lebensmittelkontakt. Man kann natürlich versuchen, über Beschichtungen, die das Recycling nicht hemmen, Rezyklate einzusetzen. Und da gibt es auch Forschung in dieser Richtung.
Und es gibt im Moment sogar einen Verpackungshöchststand in Deutschland. Also es wird sehr viel mehr in Verkehr gebracht als vorher, was natürlich auch im Wesentlichen mit dem boomenden Onlinehandel zusammenhängt. Und da will das Gesetz auch noch einiges erreichen, nämlich weniger Verpackungen, Uber-Präsidentin Maria Krautsberger.
Da gibt es noch nicht ausreichend Anreize, dass wirklich Verpackungen benutzt werden, die wiederverwandt werden können, also Mehrwegsysteme im Onlinehandel ist ein offenes Thema, das wir intensiver betrachten müssen, und Anreize auf Verpackungen ganz zu verzichten, ist dann das weitere Feld, das man noch intensiver anschauen muss.
Es gibt also ein paar positive Trends, die Sie beide Akteure sehen. Es geht natürlich auch darum, dass Verpackungen, die aus verschiedenen Rohstoffen bestehen, aus Pappe etwa oder aus Kunststoff beispielsweise, dass die in den Sortieranlagen schwer zu handeln sind und somit auch zurückgefahren werden sollen. Aber beide Akteure sehen sich erst einmal auf dem richtigen Weg. Die Zahl der Unternehmen, die sich beteiligen, die steigt. Aber es bleiben eben die Voraussetzungen. Es müssen besser recycelbare Verpackungen her und gleichzeitig sollte generell weniger Verpackungsmüll anfallen.
Eine erste Bilanz des Verpackungsregisters. Danke an Dieter Nürnberger in Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Tätowierungen sind modern. Viele Menschen lassen sich die Haut mit Bildern oder Schriftzügen verschönern. Doch was modern ist, kommt auch wieder aus der Mode oder der Geschmack ändert sich ganz unabhängig davon, was gerade im Trend liegt. Jedenfalls wollen viele Menschen die Tätowierung irgendwann wieder loswerden. Meist geht das auch, doch ganz so einfach ist es nicht. Und worauf sie achten sollen, sagt ihnen Angelika Gördes-Giesen im Verbrauchertipp.
Tätowierungen sind schon lange kein Aufregerthema mehr. Aber wie sicher sind die Farben und kann man sie wieder entfernen? Fragen, die Tätowierer Andreas Schulz immer wieder beantworten muss.
Wenn sich ein Tattoo entzündet, das Risiko liegt am Ende beim Kunden. Ich als Tätowierer kann natürlich nur dafür sorgen, dass ich Farbe verwende, sprich kaufen bei einem lizenzierten Großhändler für Tattoofarbe.
Aber auch Tattoos verblassen, entzünden sich oder der Hautschmuck gefällt einem nicht mehr. Eine Tattoo-Entfernung wird kaum von Studios angeboten. Meist sind es Kosmetikstudios, die per Laser eine Tattoo-Entfernung anbieten. Sie müssen aber besondere Fachkenntnisse haben und hier sollte man genau nachfragen. Schmerzlos ist die Tattoo-Entfernung aber nicht, besonders bei entzündeten Tattoos. Bei der Behandlung ist Vorsicht geboten, so die Erfahrung von Professor Randolf Brehler von der Hautklinik der Uni Münster.
Wenn das deutlich entzündet ist, würden wir empfehlen, eine Hautprobe zu entnehmen. Und diese Hautprobe wird untersucht auf Bakterien. Dann kann da untersucht werden, welche Farbe ist denn wirklich drin. Und wenn dem so ist, ist ja die Frage, was mache ich mit dem Tattoo?
Kleine Tattoos, zum Beispiel eine Blüte oder ein Sternchen, lassen sich herausschneiden. Aber das klappt nicht immer, erklärt Hautärztin Sonja Grundmann.
Wenn es klein genug ist, kann man sich kleine Tattoos auch rausschneiden lassen. Aber meistens haben die Tattoos schon eine Größe. Und dann hat man einfach Spannungen auf der Haut. Und wenn die bestimmt an bestimmten Stellen liegen, ist es nicht ganz so einfach, so Tattoos zu entfernen. Man würde es praktisch dann komplett rausschneiden und schichtenweise die Haut wieder zunähen. Das gibt Narben und die können breit sein. Das ist meistens nicht ganz so schön.
Hautverträglicher sind Behandlungen mit Laser.
Die Laserentfernung ist die Methode der Wahl, weil die Tattoos werden durch das Laserlicht aufgesprengt und dann von dem Immunsystem als fremd erkannt, die Farbpartikel und vom Lymphsystem dann abgebaut.
Nicht fachgerechte Laserbehandlungen können jedoch zu Verbrennungen und Hautschäden führen. Um Patienten zu schützen, gibt es jetzt neue gesetzliche Regelungen. Ab 2021 dürfen nur noch Ärzte mit Fachausbildung, wie plastische Chirurgen oder Hautärzte, Tattoos entfernen. Schon heute gehört das für Sonja Grundmann zum Alltag in der Fachklinik Hornheide in Münster.
Es gibt mittlerweile neue Lasersysteme, das sind Picolasersysteme. Man braucht deutlich weniger Sitzungen und die Laserimpulse sind sehr, sehr kurz und somit kommt wenig Wärme in die Haut und man schützt die Haut dadurch. Aber diese Lasersysteme sind sehr, sehr teuer und es haben wirklich nur spezialisierte Praxen, die sich auf Tattoo-Entfernung auch dahingehend spezialisiert haben.
Die normale Tattoo-Entfernung wird nicht von den Krankenkassen erstattet. Man muss sie selbst bezahlen und da kommen schnell 1.000 Euro zusammen, so Sonja Grundmann.
Es kommt natürlich auf die Größe des Tattoos an, aber so pro Sitzung 80 bis 150 Euro, so grob für 10 mal 10 Zentimeter. Und man braucht schon so 8 bis 12 Sitzungen.
Die Behandlung erstreckt sich oft über 1 bis 1,5 Jahre. Die Haut muss nach jeder Behandlung gut versorgt werden und braucht Zeit zur Regeneration. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, den Hautschmuck zu verändern. Manche Menschen lassen sich ein neues Tattoo über das alte Motiv stechen. Doch auch dafür sollte man sich vorher einer Laserbehandlung unterziehen, um das Tattoo aufzuhellen.
Mit dem Verbrauchertipp von Angelika Gördes-Giesen geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören.